ARD.
Ich will jasno państwu powiedzieć, że zero toleranz.
Ich will ganz klar sagen, null Toleranz für diejenigen, die in Polen sind und mit dem polnischen Recht in Konflikt geraten.
Krzyczycie tak głośno teraz?
Ihr schreit so laut jetzt, denn ihr versucht, die Schande der letzten Abstimmung zu übertönen. Das Geschrei ist ein Zeichen eurer gigantischen Schwäche.
Mamy pierwszą...
Wir haben das erste Todesopfer dieser Aktionen.
Ofiarę śmiertelną.
Polen.
Serdecznie witamy. Herzlich willkommen in Polen.
Ihr hört den Podcast aus dem ARD-Studio Warschau und wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure Polen-Koris.
Wir versorgen euch hier alle zwei Wochen mit den wichtigsten Infos, spannendsten Geschichten und unseren Analysen aus Polen.
Und dazu gehört im Moment vor allem der Wahlkampf um das Amt des Präsidenten. Am 18. Mai ist die Wahl und auf halber Strecke dahin werden schon die ersten Rekorde gebrochen. Für den Posten des Staatsoberhaupts wollen sich dieses Mal so viele Kandidaten bewerben wie noch nie in der postkommunistischen Zeit.
41 Wahlkomitees haben sich erfolgreich registrieren können. Es könnten sogar noch mehr dazukommen. Ob die alle jeweils ihre Kandidaten auch durchbekommen, ist eine andere Frage, denn dafür brauchen sie 100.000 Stimmen.
Trotzdem dürfte man ja meinen, dass dann hier gerade ordentlich Rambazamba in Sachen Wahlkampf ist. Doch die Realität schwankt eher zwischen gähnender Langeweile und bizarren Auswüchsen, die mit echtem Wahlkampf wenig zu tun haben.
Es geht um eine doppelte Identität und sogar um eine tote. Alle bisher gelaufenen Folgen von In Polen gibt's in der ARD-Mediathek und auf allen anderen gängigen Plattformen. Abonniert uns, gebt uns gern mal ein Like und empfehlt uns weiter.
Und wir nehmen euch jetzt mit in einen Wahlkampf zwischen den Extremen. Wahlkampf bipolar.
In Polen, Kapitel 41. Wahlkampf bipolar.
Der Tisch wird immer voller. Es ist immer weniger Platz für Technik.
Es ist schon die zweite Ladung gekommen.
Was essen wir denn?
Also mein Süppchen heißt Lobio und das ist, warte mal, Bohnen mit Nüssen.
Ich habe eine Gupta-Suppe, also auf der Karte stand Tomatensuppe
und das auch
mit
so
einem Kloß drin, aber es schmeckt wie ein Gewürzregal.
Oh, sie hat richtig Wumms.
Und wir sitzen in so einer Knoblauchwolke.
Ja, weil neben uns liegen zwei große Teigfladen, die glänzen, weil sie mit viel Öl bedeckt sind. Und innen drin versteckt sich einmal Bohnenmus und einmal Spinat mit Käse.
Christine hat einfach direkt zweimal Khachapuri bestellt.
Khachapuri, genau.
So, Khachapuri, Gupta, Lobio.
Lobio. Und es erwarten uns noch Chinkali. Wir sind noch nicht da, aber ist noch ein bisschen Platz auf dem Tisch.
Kulinarische Auskenner haben es jetzt schon gemerkt, das klingt alles nicht so polnisch. Wir sind ausnahmsweise georgisch essen, in Warschau.
Mm. Also diese Chinkali, muss man vielleicht mal beschreiben, das sind auch nochmal so Teigtaschen, aber eher so wie so Säckchen gefüllt. Und die isst man, indem man oben, da wo das Säckchen sozusagen zugebunden wird, das hält man da fest. Und dann beißt man alles drumherum ab, bis nur noch dieser Zipfel da oben übrig ist, den könnte man theoretisch auch essen, aber mir wurde immer gesagt, den isst man nicht, das gehört sich nicht.
Ich möchte mich auch wirklich entschuldigen.
Wofür?
Weil wir ja sonst immer versuchen, diese Essgeräusche so ein bisschen rauszuhalten. Ich glaube, das gelingt heute nicht so richtig. Man muss da so reinbeißen und das so leer zutschen. Oh Gott. Wir sind aber jetzt nicht nur hier, weil Christine die Faxen dicker hat von Polen.
Ein Grund, georgische Küche, georgisches Essen ist hier in, zumindest in Warschau, wirklich ziemlich präsent, finde ich. Also du gehst durch die Stadt, du siehst an jeder gefühlt dritten Ecke eine georgische Bäckerei. Das hat natürlich auch alles damit zu tun, dass Georgier, Georgierinnen in den letzten Jahren zu großen Zahlen auch nach Polen eingewandert sind. Und das macht sich hier einfach mittlerweile bemerkbar. Was sich auch bemerkbar macht, und da kommen wir jetzt auf das Thema unserer Podcast-Folge, Georgier, georgische kriminelle Banden. Das ist offenbar, oder haben das zumindest einige der Kandidaten ja als Wahlkampfthema für den Präsidentschaftswahlkampf erkannt. Und man muss sagen, das Thema ist auch ziemlich viel in den Medien präsent gerade. Georgische Banden, die Überfälle machen, Raubüberfälle. Manche Politiker sprechen richtig von so einer georgischen Mafia. Also da wird schon ganz schön viel Angst geschürt, finde ich.
Würde man jetzt erwarten, bei der Peace vielleicht... Vielleicht auch bei der Rechtsaußen-Konfederatia, über die wir heute auch noch sprechen werden. Aber auch Donald Tusk, der Premierminister, hat Anfang März so ein, ich würde sagen, für ihn sehr ungewöhnliches Video gepostet.
Ja.
Sehr dramatische Musik.
Genau, das war auf X und man sieht in diesem Video, wie Männer festgenommen werden von der Polizei, dann werden sie ganz dramatisch abgeführt, in Autos verladen, von dort dann zum Flughafen, in so eine Maschine rein. Und dann ist
wirklich wie in so einem Film, also ein Autokonvoi, genau, der dann über so einen Flughafen jagt und dann kommen die in so ein spezielles Flugzeug.
Genau. Und dann ist man auch mit der Kamera noch in dem Flugzeug drin, damit auch klar ist, hey, diese Leute, die werden jetzt hier tatsächlich aus Polen weggebracht.
Und ich glaube, er schreibt auch dazu, dass die Deportationen laufen.
Die Abschiebungen haben begonnen, wir zerschlagen erfolgreich georgische Banden, keine Worte, sondern Taten.
Also der Eindruck, bei mir zumindest, war, dass in diesem Wahlkampf, der nicht so richtig in Schwung kommt, wo nicht so richtig klar ist, was wollen die jetzt eigentlich, was ist eigentlich das Thema, irgendwie spielt die Musik woanders, dass alle Parteien, die da gerade eine Rolle spielen, irgendwie so ein bisschen rechts blinken.
In der Kriminalitätsstatistik von letztem Jahr wird natürlich klar, dass auch Ausländer, die in Polen leben, straffällig werden. Also 5% der Tatverdächtigen seien Ausländer. Jetzt haben wir mal geguckt, okay, wie hoch ist denn der Ausländeranteil in der Bevölkerung? Da liegt es ungefähr, wir haben die Zahlen von letztem Jahr genommen, um die 7%. Das heißt, letztendlich sind sie unterdurchschnittlich kriminell. Wir sind sogar noch mehr ins Detail gegangen, weil im letzten Jahr heißt es laut Kriminalitätsstatistik, dass die polnische Polizei 16.437 Ausländer festgenommen hat. Ja, das sind erstmal auch weniger als im Vorjahr. Von den Festgenommenen waren die größte Zahl waren Ukrainer und deren Hauptvergehen wegen Trunkenheit am Steuer wurden sie festgenommen. Bei den Georgiern, die standen an zweiter Stelle, 1780 Festnahmen, hauptsächlich wegen Diebstahls. Da waren es 472 Fälle. Jetzt haben wir mal geguckt, okay, von allen Diebstahldelikten, die letztes Jahr festgestellt wurden, wie viele davon wurden demnach von den Georgiern begangen? Wie hoch ist der Prozentsatz von den
bei den Georgiern? Du hast den richtigen Sherlock Holmes Moment.
Ja, genau, und da sind es genau 0,55%. Also diese georgischen Banden, die hier Raubüberfälle...
0,55% aller Diebstahldelikte
in Polen, die im vergangenen Jahr begangen wurden, wurden von Georgiern begangen. Und daraus wird jetzt gemacht, die georgischen Banden machen das Land unsicher.
Danke für diese Rechnung auf jeden Fall. Okay, trotzdem, es gibt spektakuläre Fälle, die dann auffallen, die natürlich auch die Debatte prägen. Es gab einen Fall jetzt vor kurzem in der Warschauer Innenstadt. Was war das? Ein Streit? Am Ende war jemand tot.
Genau, es gab eine Schlägerei zwischen Georgiern. Am Ende ist einer erstochen worden.
Wir haben die Gelegenheit genutzt, wenn wir jetzt schon mal hier in Kleingeorgien in Warschau sind und haben mit David Gamzemdlice, ich hoffe, ich spreche es richtig ausgesprochen, dem gehört dieser Laden. Ganz interessanter Mensch, lebt seit 32 Jahren, hat er gesagt, in Polen und ist eigentlich Schauspieler. Also man kann den hier kennen, weil er in diversen Fernsehserien mitgespielt hat. Und
er spielt immer den russischen Agenten.
Ein bisschen ironisch, dachte er auch gerade selbst, dass er dann der so den russischen Agenten und den KGB-Offizier spielen muss. Ist jetzt aber quasi Senior und hat dieses Restaurant hier, dieses georgische. Und das war interessant, was er sagte zu dieser Frage, wie sehr kriminelle georgische Banden jetzt hier gerade in der Debatte eine Rolle spielen. Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, gab es keine Reformen. Die Menschen hatten keine Beschäftigung und so sind diese Banden entstanden. Seit 3 Jahren herrscht außerdem Krieg in der Ukraine. Die Situation ist instabil. Es gibt Armut in der früheren Sowjetunion und alle wollen ausreisen. Damit landen auch schlechte Menschen hier, die jetzt Ärger und uns Schande machen. Wir bedauern das sehr, aber wir können nichts tun. Für uns ist Polen wie ein zweites Vaterland, eine Art Stiefmutter. Wir haben eine sehr ähnliche Mentalität.
Also für David ist klar, es gibt diese georgischen Kriminellen. Für ihn, also es ist jetzt aber nicht so, dass er das Gefühl hat, dass jetzt alle Georgier hier in Polen unter Generalverdacht stehen. Und er führt jetzt ja keine Ressentiments der Polen ihm gegenüber.
Fand ich jetzt an sich erstmal ganz beruhigend vielleicht.
Ja. Es ist ja auch nicht die einzige Gruppe, die für diese Art Wahlkampf genommen wird, sondern es sind ja auch die Ukrainer, du hast das vorhin auch schon angedeutet. Und ich glaube, Trzaskowski hatte vor kurzem diesen Vorschlag gemacht, ne? 800 plus, also das Kindergeld nur noch für Ukrainer, dass das nur noch Ukrainer bekommen, die hier im Land leben, arbeiten und Steuern zahlen. Interessanterweise haben sich 88% der polnischen Bevölkerung dafür ausgesprochen, für diese Idee. Also die stehen dahinter. Und ich glaube, Trzaskowski weiß da ganz genau, auf was für eine Stimmung er mit dieser Idee stößt. Dass da schon so ein gewisser Überdruss ist und so ein gewisser, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eine Unzufriedenheit, eine Art Neid vielleicht. Also es ist dieser typische Reflex, ne, den wir ja auch aus Deutschland kennen.
Das kühlt ab. Es ist lange nicht mehr so herzlich. Und wir haben auch viel Zeit damit zugebracht, eigentlich Gerüchten hinterher zu recherchieren. Dass es zum Beispiel hieß, für Ukrainerinnen und Ukrainer ist es leichter als für Polinnen und Polen, in Polen ein Unternehmen zu gründen. Das wird denen quasi leichter gemacht.
Oder sie werden beim Arzt bevorzugt, also dass die Polinnen und Polen da jetzt immer länger warten müssen, weil die Ukrainer vorgezogen werden.
Genau, es gibt angeblich leichter Kindergartenplätze für ukrainische Kinder. Jedes Mal, wenn wir dem nachgegangen sind, wenn wir versucht haben, dafür Belege zu finden, hat sich auch nicht so überraschend, aber gut, wir müssen es halt überprüfen, herausgestellt, dass das ziemlicher Quark ist und nicht stimmt.
Aber der entscheidende Punkt ist, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die haben im vergangenen Jahr hier in Polen mehr Steuern gezahlt, als sie den polnischen Staat gekostet haben. Also die bringen dem polnischen Staat sogar Geld ein. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was einige Polinnen und Polen hier die ganze Zeit befürchten.
Also Migration ist ja ganz oft ein Netto-Plus. Das sehen wir ja auch in Deutschland, das sehen wir woanders. Wenn man sich dann wirklich mal die Zahlen anschaut und nicht nur nach Bauchgefühl geht, dann zeigt sich in aller Regel, dass das einen Nettoüberschuss erwirtschaftet, wenn man nur ökonomisch daran geht. Trotzdem, Trzaskowski eben noch der liberalste von den ganzen Kandidaten. Von der K.O., also von der Partei von Donald Tusk, setzt jetzt so ein bisschen auf, wir müssen zumindest härter sein.
Ich will ganz klar sagen, null Toleranz für diejenigen, die in Polen sind und mit dem polnischen Recht in Konflikt geraten. Sie werden ausgewiesen, abgeschoben. Dabei handelt es sich um Migranten aus Georgien, Moldawien, der Ukraine, Russland und Belarus. Warschau ist sicher, Polen ist sicher. Aber die Wahrheit ist auch, dass wir die Tendenz zur Wiedererstarkung krimineller Gruppen sehen.
Das finde ich auch übrigens eine ganz interessante Formulierung, weil es ist nicht, die Kriminalitätsrate könnte steigen, sondern könnte wieder steigen. Mhm. Es ist ein Anklang an die wilden 90er Jahre, wo es hier tatsächlich einfach Mafia-Strukturen gab, die zum Teil polnische waren, zum Teil aber auch einfach aus dem zerfallenen Ostblock kamen und es dann auch eine russische Mafia hier gab zum Beispiel. Und das ist natürlich vielen Menschen in Erinnerung geblieben als sehr unangenehm, auch als gefährlich. Also das fand ich ganz interessant. So, und dazu passt jetzt, dass ganz aktuell am vergangenen Freitag, also wir zeichnen wieder auf am Dienstag, letzter Freitag war der 21. März, Donald Tusk, der polnische Premierminister, de facto den Ausstieg aus dem Dublin-Flüchtlingsabkommen verkündet hat einfach. Also sagte, Polen wird sich daran nicht mehr beteiligen. Also diese Idee, dass wenn Geflüchtete, die zuerst in Polen europäischen Boden betreten haben und dann weitergehen nach Deutschland, die sollen ja zurückgeschoben werden. Das ist ja der Sinn dieser ganzen Grenzkontrollen, die seit über einem Jahr laufen. Das ist der Sinn von zum Beispiel diesem sogenannten Dublin-Zentrum, was da in Eisenhüttenstadt entsteht. Also Abschiebezentren, die innerhalb der Europäischen Union zurückschieben sollen. Und das will Polen jetzt nicht mehr anerkennen. Also schon eine gewisse Abschottung.
Und Trzaskowski, der nimmt diese Stimmung aus der Bevölkerung auf. Also die Bevölkerung unterstützt das ja auch in Polen und liegt damit in den Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen auch vorne. Es sind 36,3% laut aktuellster Umfrage, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für Rafał Trzaskowski stimmen würden. Eigentlich ist dieses Thema aber, dieses Abschottung und gegen Migration, ist ja eigentlich das Thema der Peace immer gewesen und eigentlich auch des Kandidaten der Peace, nämlich Karol Nawrocki. Bei dem scheint es aber nicht so richtig zu zünden. Also der liegt nämlich momentan nur bei 20,4% und ist sogar noch abgesackt in den Umfragen zum Vergleich zum Vorher um 4,4%. Also der scheint momentan andere Probleme zu haben, warum die Leute ihn nicht wählen wollen.
Karol Nawrocki, dem Peace-Kandidaten, ist im Grunde sowas zugetraut worden, dass er dieses Kunststück nochmal hinbekommt, was Andrzej Duda 2015 geschafft hat, der ja bis heute Präsident ist, der auch als Underdog losging und dann in den Umfragen aufgeholt hat, in die Stichwahl kam und gewonnen hat. Zur Überraschung der meisten Menschen in Polen. Und Nawrocki scheint das eben gerade nicht zu gelingen. Der hat bei 20% ist er eingestiegen und verliert er.
Bei Nawrocki gab es ja von Anfang an so ein bisschen Probleme, ne? Also wir haben ja schon mal über ihn gesprochen in der Folge Präsident gesucht. Da schildern wir das schon ein bisschen, wer eigentlich dieser Karol Nawrocki ist, wo der herkommt, dass ihm Verbindungen in die kriminellen Szene von Danzig, wo er als Türsteher früher gearbeitet hat, zu Bikern, zu Gangstern nachgesagt wurde. Er war Direktor des Museums des Zweiten Weltkrieges. Er soll da in dieser Zeit, als er Direktor war, in diesem Museum auch eine Wohnung bewohnt haben, aber nie dafür Miete gezahlt haben.
Eigentlich so eine Art Gästewohnung, glaube ich. Mhm. Und Nawrocki hat sich da wohl offenbar einfach sehr wohl gefühlt und für Oma gewohnt.
Genau. Und jetzt kommt der nächste Skandal oder ich weiß, also so eine Kuriosität wieder in diesem Wahlkampf ans Tageslicht.
Ich finde, man kann schon sagen, Nawrocki stellt sich einfach permanent selbst das Bein.
Das stimmt, ja.
Und also, jetzt gerade wieder.
Beziehungsweise es sind ja eigentlich alles Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, die jetzt so ein bisschen ans Tageslicht kommen. Denn und das zeigt ja eigentlich so ein bisschen eher, dass vielleicht die Wahl, die der Peace-Chef Jarosław Kaczynski getroffen hat mit Karol Nawrocki, vielleicht nicht die richtige war.
Es gibt so eine Art doppelte Identität des Dr. Karol Nawrocki. Tadeusz Batyr ist aufgetaucht aus der Versenkung. Tadeusz Batyr ist ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, so irgendwie so ein halbes Sachbuch, halber Krimi über die Danziger Gangsterszene, auch so ein Porträt von einer prominenten Figur dort. Und es gibt ein Interview bei TVP1, das ist schon ein paar Jahre her, aber da wird dieser Autor Tadeusz Batyr interviewt, anonymisiert. Also man sieht ihn nur so von schräg hinten, man erkennt ihn nicht. Und der spricht dort auch über Karol Nawrocki, den Peace-Kandidaten.
In ihrem Buch beziehen Sie sich auf die Forschungsarbeit des Historikers Dr. Nawrocki.
Ja, das war der Historiker, der mich inspiriert hat. Er war der Erste, der sich mit der Problematik der organisierten Kriminalität in der Volksrepublik Polen befasst hat.
Die Stimme ist auch verzerrt.
Auch mit verzerrter Stimme. Tadeusz Batyr bezieht sich auf Nawrocki und empfiehlt den auch. Und auch andersrum. Karol Nawrocki empfiehlt Tadeusz Batyr und das Buch über diesen Gangster. Nur, dass sich jetzt halt herausgestellt hat, es ist ein und dieselbe Person. Tadeusz Batyr ist einfach ein Pseudonym von Karol Nawrocki und er hat dieses Buch geschrieben und hat sich selbst beworben und sich selbst gelobt, was er doch jeweils für ein guter Historiker oder für ein guter Autor ist. Nawrocki sagt jetzt, ja, das ging nicht anders, weil er hat ja quasi die Quellen des Museums genutzt, dessen Direktor er gleichzeitig ist. Und er hätte dieses Buch nicht unter seinem echten Namen schreiben können. Alles so ein bisschen merkwürdig. Es sieht auf jeden Fall richtig Panne aus.
Ja.
So, es ist jetzt, also für alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten im Präsidentschaftsrennen ist das ein großes Geschenk gerade. Ja, die Peace ist bemüht, sich irgendwie abzugrenzen, irgendwie aufzufallen, weil, das muss man dazu sagen, wir hatten es ja am Anfang gesagt, dieser ganze Wahlkampf ist so ein bisschen lahm eigentlich.
Ja.
Die Musik spielt eigentlich außenpolitisch. Alle schauen auf Trump, alle schauen auf Putin. Es geht darum, was jetzt in Deutschland passiert mit der neuen Bundesregierung. Es geht darum, dass Europa aufrüsten muss und wie Donald Tusk Polen dabei im Spiel hält. Und dieser Präsidentschaftswahlkampf ist so ein bisschen abseits der Aufmerksamkeit. Also ist die Peace jetzt gezwungen, ums Verrecken irgendwie Wege zu finden, um aufzufallen, sich ins Gespräch zu bringen. Also positiv. Nur mit den Privatgeschichten des Karol Nawrocki. Und ein solcher Versuch fand vor kurzem im Europäischen Parlament statt, wo über europäische Aufrüstung diskutiert wurde, wo auch abgestimmt wurde darüber, dass Tarcza Wschód, also den östlichen Schild, über den haben wir auch schon mal gesprochen, letzten Endes das Projekt, die polnische Ostgrenze militärisch zu befestigen, sich auf einen russischen Angriff vorzubereiten, dass das innerhalb der Europäischen Union als Vorzeigeprojekt jetzt quasi anerkannt wird.
Also es ging eigentlich grundsätzlich um eine Abstimmung zum Weißbuch der Europäischen Union, um die Zukunft der europäischen Verteidigung. Und die Tarcza Wschód, also das Ostschild, war sozusagen ein Punkt innerhalb dieses Weißbuchs.
Also Fakt ist, die Peace-Abgeordneten im Europaparlament haben überraschend dagegen gestimmt. Die ja sich immer dafür stark gemacht haben, dass mehr aufgerüstet wird, die immer vor Russland gewarnt haben, die immer gesagt haben, mehr Militär, mehr Waffen ist mehr Sicherheit. Jarosław Kaczynski, der Peace-Chef, hat danach erklärt, Unabhängigkeit, also polnische Unabhängigkeit, bedeutet eine eigene Währung, einen eigenen Haushalt und eine eigene Armee zu haben. Und wenn man jetzt also auf die europäische Sicherung setzt, dann würde man das alles verlieren. Das ist so ein bisschen das alte Peace-Narrativ. Und das funktioniert aber hier in der Bevölkerung gerade überhaupt nicht. Zu dieser Idee, dass man sich in Europa absichert, dass man in Europa mehr für die eigene Sicherheit, für die eigene Rüstung, fürs eigene Militär tut, da gibt es sehr viel Zustimmung.
Es gab im Anschluss, ein paar Tage später, nach der Debatte im Europäischen Parlament und der Abstimmung, noch eine Debatte im Sejm, also im polnischen Parlament, dazu. Die ist sehr turbulent geworden, würde ich sagen. Wir können da mal reinhören. Ja, also do Berlina, also nach Berlin, schreien sie wieder. Das ist, wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen. Das ist eigentlich der Vorwurf, den die Peace ja immer Donald Tusk gemacht hat, auch schon im Wahlkampf zur Parlamentswahl, dass er eigentlich ja ein Agent, ein deutscher Agent ist, der nur im Sinne von Deutschland bzw. der EU agiert. Und sie rufen sozusagen Donald Tusk und der ganzen K.O. da entgegen nach Berlin. Jetzt haut doch ab nach Berlin, weil da gehört ihr hin.
In dem Fall war es Władysław Kosiniak-Kamysz, der Verteidigungsminister, der dort gerade gesprochen hatte und dem dann zugerufen wird, er soll eben nach Berlin gehen. Und das verfängt nicht mehr so richtig, scheint mir. Das ist auch einfach so ein bisschen abgenutzt. Kosiniak-Kamysz hat sich dann selbst auch dazu geäußert und, würde ich sagen, hat den eine ziemliche Ohrfeige erteilt. Ihr schreit so laut jetzt, denn ihr versucht, die Schande der letzten Abstimmung zu übertönen. Das Geschrei ist ein Zeichen eurer gigantischen Schwäche. Und euer Wahn in den Augen gibt die Emotionen wieder, die euch erfassen. Das Abstimmen gegen die Verstärkung der Ostgrenze ist nicht zu erklären. Abstimmung gegen Befestigung, gegen Drohnensysteme, gegen die Einheit der NATO. Der Ostschild ist ein NATO-europäisches Projekt, ist ein patriotisches und kein politisches Projekt. Und das ist natürlich bitter für die Peace, die sich ja immer als die patriotische Option darstellt, die immer erklärt, alle anderen seien eben die Verräter an der polnischen Sache und sie seien die Patrioten. Und auf einmal sind sie in Erklärungsnot.
Jarosław Kaczynski hat es aber versucht, danach nochmal zu erklären, warum sie so abgestimmt haben. Was hier im Moment vorgeschlagen wird, ist nichts anderes als eine politische Dynamik. Eine Dynamik, die sich ein großer Teil der Europäischen Union wünscht. Insbesondere die zwei größten Staaten, die sich zu Unrecht als Großmächte bezeichnen. Eine Dynamik, die mindestens zur großen Schwächung und möglicherweise auch Abschaffung der NATO führen wird. Darum geht es hier.
NATO, o to tutaj chodzi.
Die Peace setzt alles auf die NATO, auf die USA, obwohl für alle anderen eigentlich gerade klar ist, dass die USA nicht mehr als verlässlicher Partner angesehen wird. Und dann stirbt Barbara Skrzypek.
Wer war das denn?
Ja, wer war das? Barbara Skrzypek, eine enge Vertraute von Jarosław Kaczynski.
Sie galt so ein bisschen wie als seine Sekretärin im Grunde.
Und ja, sie galt schon als eine der einflussreichsten Figuren da.
Die ist vorgeladen worden von der Staatsanwaltschaft als Zeugin, nicht als Beklagte, als Zeugin und sollte aussagen in einer Affäre, die wir jetzt hier nicht im Detail klären können, weil das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. In aller Kürze geht es darum, dass eine Firma, die mit der Peace als Partei verbunden ist, Spuka Srebrna heißt die, zwei große Hochhäuser bauen wollte. In Warschau Milliardeninvestitionen, da ging es auch einfach darum, Geld, was man gemacht hatte, Geld, was vielleicht zum Teil auch aus staatlichen Quellen kam, zu investieren in Immobilien und eigentlich aus den Parteistrukturen raus zu schaffen. Also von vornherein so ein bisschen so ein merkwürdiges Unterfangen, was an vielen Stellen auch gegen polnische Parteiregeln verstößt. Deswegen ist so ein Firmengeflecht aufgebaut worden. Barbara Skrzypek, die halt eigentlich so eine Art Assistentin von Kaczynski war, war dann auf einmal Bevollmächtigte für eine dieser Firmen. Und in diesem Fall wird ermittelt seit Jahren, das ist aber unter der Peace nicht so richtig vorangekommen, weil die Staatsanwaltschaft eben von der Peace auch kontrolliert wurde. Jetzt seit dem Regierungswechsel nimmt das wieder Fahrt auf. Das ist also für die Peace auch durchaus gefährlich, weil da könnten Leute auch in den Knast gehen. Und Frau Skrzypek wurde dort als Zeugin befragt und hat, man weiß es nicht so ganz genau, aber das hieß es danach, hat möglicherweise auch in diesem Gespräch Kaczynski sogar belastet. Und drei Tage nach diesem Verhör stirbt sie an einem Herzinfarkt, soweit wir wissen. Mhm. Und das lässt jetzt verschiedene Schlussfolgerungen zu. Jetzt kann man sagen, Pech, blöd gewesen, blöder Zufall. Das sagt die Gerichtsmedizin bisher. Das wird ermittelt in dem Fall, aber also nichts deutet darauf hin, dass es da ein Verschulden der Staatsanwaltschaft gab.
Aber es lässt sich natürlich hervorragend nutzen für eine Erzählung, die diesen Tod dem politischen Gegner in die Schuhe schiebt.
Die daraus de facto einen politischen Mord macht. Dazu kommt, dass die Staatsanwältin, die Barbara Skrzypek befragt hat, bekannt ist dafür, dass sie tatsächlich sehr PiS-kritisch ist. Ewa Wjosek heißt sie.
Die wurde aber zum Beispiel auch in der PiS-Zeit wurde sie auch abgehört von der PiS, also in der PiS-Regierungszeit mit diesem Pegasus-Programm, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Also man kann es vielleicht so sagen, sie ist auch nicht so besonders gut auf die PiS zu sprechen.
Was die PiS jetzt daraus macht, hören wir hier bei Jarosław Kaczynski, ist im Grunde die große politische Verschwörung. Wir haben das erste Todesopfer dieser Aktionen, die verstorbene Barbara Skrzypek. Sie tut mir furchtbar leid, weil sie nett, warmherzig, gut und gleichzeitig unglaublich effizient, fleißig und mutig war. Sie ist den Schurken zum Opfer gefallen, den Schurken, die ihren Tod verursacht haben. Ich möchte es deutlich sagen, sie versuchen heute, sich zu verteidigen. Sie versuchen, uns Angst zu machen, aber wir werden keine Angst haben.
Kaczynski beschuldigt de facto die Staatsanwaltschaft für den Tod von dieser Frau verantwortlich zu sein.
Also was auch in sich strafbar ist. Ne? Also da laufen jetzt auch wiederum mehrere Verfahren, weil sowohl der Justizminister als auch jetzt die Staatsanwältin, die werden jetzt bedroht. Denen wird vorgeworfen, sie seien Mörder. Sie hätten Blut an den Händen. Das ist halt auch Verleumdung einfach.
Und das eine ist, dass Jarosław Kaczynski als Parteichef der PiS diese Aussage macht, dass so deutet. Aber das andere ist, finde ich schon auch, wenn es der Präsident dieses Landes tut.
Andrzej Duda sagt am 18. März, also 3 Tage nach dem Tod von Skrzypek.
Ta sprawa, jak wszyscy państwo wiecie, poza samą tragicznością.
Diese Sache hat, wie Sie alle wissen, neben der Tragödie des Todes einer 66 Jahre alten Frau, eines ganz bestimmt zu frühen Todes, auch einen staatlichen Aspekt. Es ist schwer zu bestreiten, dass der gesundheitliche Zusammenbruch, der schließlich zum Tod von Barbara Skrzypek geführt hat, einige Dutzend Stunden nach der Vernehmung in der Warschauer Kreisstaatsanwaltschaft kam, zu der sie von Staatsanwältin Ewa Wjosek als Zeugin vorgeladen wurde.
Also ich finde, das hat einen ganz, ganz unangenehmen Beigeschmack alles.
Ja, es führt ja auch dazu, also, dass ihr Name eben so präsent ist, dass sie mittlerweile auch, glaube ich, ziemlich heftige Drohungen bekommt.
Ja, die hat Personenschutz jetzt.
Ja, die hat Personenschutz.
Wird massiv bedroht. Das wurde sie auch vorher schon, aber jetzt eben wieder. Und die Anhänger, Anhängerinnen der PiS sind natürlich schockiert. Für die ist das ein weiterer Beleg dafür, dass das hier ein Regime ist. Das ist ja das, was auch Kaczynski seit der verlorenen Wahl erzählt, dass das eigentlich alles ein Putsch ist. Dass die Rede ist immer vom Regime Tusk, was eben auch zu Folter und Mord bereit ist. Für die Nicht-Anhänger, Anhängerinnen der PiS, ist das was hier in Polen inzwischen auf Gräbern tanzen genannt wird. Also, dass die PiS nicht davor zurückschreckt, Todesfälle in den eigenen Reihen politisch auszuschlachten.
Es gibt eine Person, die von dieser ganzen Situation hier im Präsidentschaftswahlkampf in Polen gerade profitiert. Und das ist der Kandidat der ultrarechten Konfederacja, Sławomir Mentzen. Der steigt nämlich in den Umfragen immer weiter auf. Der liegt gerade bei 18%, also wirklich knapp hinter Karol Nawrocki, ist auch wirklich im Vergleich zu der vorherigen um nochmal 4,4% gestiegen.
Mentzen kommt euch vielleicht bekannt vor, über den haben wir gesprochen, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, also zur Parlamentswahl in Polen 2023. Da war er auch schon der Spitzenkandidat. Und diese Konfederacja ist so eine interessante Parteimischung eigentlich aus ultrarechts, zum Teil hart antisemitisch, vor allem aber wirtschaftlich so krass libertär.
Also er ist so ein bisschen, ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an den Milei in Argentinien.
Also so wenig wie möglich Staat. Mentzen ist auch so ein Social-Media-Phänomen. Also der ist bei TikTok extrem erfolgreich. Und er präsentiert sich sowohl damals im Parlamentswahlkampf als auch jetzt als so eine Art nationalistische Alternative zu eben den Großen. Also zur K.O. von Tusk, zur PiS von Kaczynski. Wenn ihr von denen genervt seid, ich bin hier. Ich kann das, ich bin eine gute Option für euch. Das ist eigentlich so seine Botschaft.
Und gleichzeitig, bei der Parlamentswahl haben wir es ja gemerkt, da waren die Umfragen vor der Wahl teilweise ziemlich hoch und dann bei der Wahl doch sind sie wieder auf 7% oder was war das abgesagt. Da war dann die Analyse im Anschluss, naja, dann haben die Leute sich am Ende doch nicht getraut, diese dann doch, doch sehr radikale Partei zu wählen. Damals war aber auch noch ein Teil der Partei, Grzegorz Braun, also eine auch sehr schillernde Figur. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben einmal sehr ausführlich über ihn gesprochen. Da gab es diese Episode, oder diese Szene im Sejm. Da hat Grzegorz Braun einen Hanukkah-Leuchter ausgepustet.
Mit einem Feuerlöscher. Der ist Feuerlöscher durch den Sejm und hat das gelöscht.
Das war...
Also einfach ein harter Antisemit. Ja. Ich meine, der wirklich, also von dem stammen so Sätze wie eben, dass kein Jude den Polen erzählen wird, wie ihre Geschichte lief und so. Mhm. Grzegorz Braun war nicht damit einverstanden, dass Mensen der Präsidentschaftskandidat wird und hat sich selbst als Präsidentschaftskandidat aufgestellt. Und das kam natürlich nicht so gut an in der Partei, wenn auf einmal jetzt der Vize sagt, ey, ich will aber auch kandidieren. Und dann gab es Streit und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Der läuft jetzt in den Umfragen bei irgendwie 0,4% oder so, also völlig abgeschlagen. Aber es ist zumindest die Vermutung, dass das jetzt auch Menzen helfen könnte, neben einem Tschaskowski, der gerade alles sehr ruhig fährt und nicht auffallen möchte. Wir haben hier auf dem Tisch die aktuelle Newsweek-Ausgabe liegen. Da ist die Titelseite die Frage, ob Tschaskowski noch aufwacht, weil eben der Wahlkampf von Tschaskowski so ruhig ist und er versucht, keine Skandale zu haben. Und dann gibt es Nawrocki, der sich von einem Skandal in den nächsten bewegt. Davon profitiert Mensen und eben auch davon, dass dieses radikale Aushängeschild der Konföderatia Grzegorz Braun eben auch weg ist, weil der seine eigene Kampagne fährt, die aber komplett gegen die Wand haut.
Bei Mensen läuft es also gerade ziemlich gut. Und das, obwohl er auch nicht unbedingt bessere oder mehr Antworten auf die dringenden Fragen hat als seine Kontrahenten. Es gibt eine Szene, die gerade in den sozialen Medien viel geteilt wird. Da fragt ihn eine Journalistin von TVP Info bei einer Pressekonferenz, ob denn Mensen weiter in der EU bleiben wolle. Denn das ist ja eigentlich eines der Hauptthemen der Konföderatia, Austritt aus der EU, war es auch noch beim letzten Parlamentswahlkampf. Wir können mal reinhören.
Dalej pan nie chce Unii Europejskiej?
Nie do końca rozumiem pani
pytanie. Wollen Sie weiterhin keine EU?
Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz.
Im Jahr 2019 haben Sie es so gesagt. Wir wollen keine Judenabtreibungen steuern, EU. So wollen es unsere Wähler.
Ich habe hier eben sehr ernsthafte Gespräche geführt. Es tut mir leid, dass Sie diese ernsthafte Situation nicht verstehen.
Aber ist die EU kein ernsthaftes Thema? Das ist doch sehr ernsthaft, denn wir sind in der EU und die Menschen müssen doch wissen, ob sie diese Aussage zurücknehmen.
Tut mir leid, dass Sie die Situation, in der wir gerade sind, nicht verstehen.
Können Sie die Frage beantworten?
Nein, Sie verstehen offenbar sehr wenig. Das ist das Hauptproblem.
Jetzt ist ja das System, also das Wahlsystem für den Präsidenten oder die Präsidentin hier in Polen so, dass es eine absolute Mehrheit geben muss für den Kandidaten bzw. die Kandidatin. Und danach sieht es ja momentan nicht aus. Und eigentlich gehen auch hier alle davon aus, dass es einen zweiten Wahlgang geben wird. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich, Stand der Umfragen jetzt, Rafał Trzaskowski als Sieger in der ersten Runde haben. Wahrscheinlich sehr eng gefolgt von Karol Nawrocki und Sławomir Mensen. Da ist jetzt die Frage, wer von den beiden kommt denn in die Stichwahl mit Trzaskowski? Alles immer noch so, wie es momentan aussieht. Kann sich alles auch wieder komplett ändern, aber momentan sieht es halt so aus. Und am 18. Mai sind die Wahlen, also ist auch nicht mehr so viel Zeit.
Wenn es Mensen schafft, tatsächlich Nawrocki zu überholen und Trzaskowski und Mensen in die Stichwahl gehen und Nawrocki vorher rausfliegt, dann kann es sein, dass die PiS explodiert. Wir haben in dieser Folge Kaczynski kämpft schon mal darüber gesprochen, wie schwer es dem PiS-Chef fällt, nach der verlorenen Wahl 2023 seinen Laden zusammenzuhalten. Wenn Sie es jetzt nicht mal schaffen, Ihren Kandidaten bis in die Stichwahl zu bringen, während Ihr Kandidat ja gerade seit dann 10 Jahren Präsident ist und Sie 8 Jahre davon regiert haben, dann sehe ich zumindest nicht, wie sich Jarosław Kaczynski noch halten kann an der Parteispitze.
Weil gleichzeitig ist ja auch bedeutet, dass Mensen eben dann in die Stichwahl kommt und dann ist auch die Chance für Trzaskowski als Sieger aus dieser ganzen Wahl herauszukommen durchaus kleiner. Also auch dazu gibt es schon Umfragen, wer würde denn gewinnen, wenn einmal Trzaskowski gegen Nawrocki oder Trzaskowski gegen Mensen in der Stichwahl antreten würde. Und die Chancen für einen Sieg für Trzaskowski liegen, wenn er gegen Nawrocki antritt, wesentlich höher. Das heißt, bei Mensen könnte es tatsächlich zu einer ganz knappen Nummer werden. Und es ist auch durchaus möglich, dass dann Leute, die vorher Nawrocki gewählt haben, dann zur sozusagen Alternative überlaufen. Die wäre dann eben Menzen.
Und aber er das würde verstehe ich nicht so richtig. Also ist der Gedanke, dass es für Peace-Wähler leichter ist, Konföderatia zu wählen, als es für Konföderatia-Wähler ist, den Peace-Kandidaten zu wählen?
Naja, zumindest sagen das so die Umfragen.
Damit kann man jetzt eigentlich feststellen, dass aus dem Zweierrennen, was so lange als Zweierrennen, als Kampf zwischen K.O. und Peace, zwischen Trzaskowski und Nawrocki gesehen wurde, auf einmal so eine Dreierkonstellation geworden ist.
Und plötzlich ist der Ausgang dieser Präsidentschaftswahl unklarer denn je und der Wahlkampf tatsächlich doch noch spannend.
Wird Rafał Trzaskowski, der Kandidat der K.O., noch aus seiner gefühlten Lethargie erwachen? Wird Karol Nawrocki, der Kandidat der Peace, noch den Abwärtstrend aufhalten können und den nächsten Skandal vielleicht links liegen lassen?
Oder wird es der Kandidat der ultrarechten Konföderatia, Sławomir Mentzen, in die Stichwahl schaffen und damit einen unerwarteten Erfolg für die extrem rechten Kräfte in Polen einfahren?
Sowohl für die Peace als auch für die K.O. hängt an dieser Wahl die Zukunft ihrer Parteien. Sollte Nawrocki nicht zumindest in die Stichwahl kommen, wäre die Niederlage für Peace-Parteichef Kaczynski zu groß, um sich weiter im Amt zu halten.
Und auch für die K.O. ist es existenziell, ihren Kandidaten Trzaskowski durchzubringen. Denn nur dann hat die Regierung die Möglichkeit, wesentliche Reformen auf ihrem proeuropäischen Kurs anzuschieben und damit ihre Chancen auf einen möglichen Wahlsieg bei den Parlamentswahlen in 2,5 Jahren erheblich zu erhöhen.
Noch sind es 7 Wochen bis zur Wahl. Die heiße Phase des Wahlkampfs kommt also noch. Wir bleiben dran, ihr hoffentlich auch. Bis in 2 Wochen. Do usłyszenia.
Tschüss, Trzaskowski.